Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Frage sucht Antwort. Wir haben noch ein paar Fragen übrig aus unserem Sammelsurium der letzten Monate und beginnen mit, wie schon angekündigt in der letzten Folge, mit Tino zu einer Hefewasser-Thematik. Hallo Christina.
Hallo. Genau, Tino hat das Problem, dass es ihm nicht gelingt, sein Hefewasser mehr als zweimal aufzufrischen, ohne neue Früchte zuzugeben. Das wäre eigentlich kein Problem, nur hat er sich im letzten Sommer ein Hefewasser aus Holunderbeeren hergestellt und da kann er nicht einfach so neue Früchte nachgeben, weil er sie einfach gerade nicht hat. Nach der letzten Auffrischung tat sich dann nichts mehr, also trotz etwas Sprudel in der Hefewasserflasche ging der Pudelschvorteig nicht mehr auf und daher möchte er wissen, was kann er tun, damit das Hefewasser nicht an Kraft verliert. Er würde das gerne ewig weiterführen, so wie seinen Sauerteig.
Ja, da muss ich so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Das hängt natürlich immer sehr davon ab, wer da an den Früchten dran hing. Also mit wer meine ich welche Hefestämme konkret und sind die bei Laune zu halten unter den Bedingungen, die Tino da jetzt hat oder nicht? Scheinbar nicht, sonst hätte das funktioniert. Und dann muss man, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, Bedingungen finden, unter denen sich die Hefen, die man da eingefangen hat, wohler fühlen. Das kann bei einer anderen Zuckerkonzentration sein oder Malzkonzentration. Es kann bei einer anderen Temperatur sein. Also da muss man so ein bisschen spielen. Ich würde jetzt erstmal, wir haben jetzt keine Angaben von Tino dazu, bei welcher Temperatur er das macht, aber ich würde jetzt erstmal über die Temperatur schauen, ob ich da was reißen kann. Vielleicht einmal das Hefewasser schon über die Wassertemperatur auf 25, 26 Grad einstellen, das dann auch, wenn es geht, bei dieser Temperatur mal aufreifen lassen und ganz bewusst so lange reifen lassen, bis es wirklich stark blubbert oder perlt, das ist ja eher so ein Perlen wie in einer Sektflasche, und man unten auch diesen Bodensatz deutlich sieht, das sind ja die Hefen, die sich da absetzen, und erst dann in den Vorteig geben. Es kann natürlich auch sein, dass er das einfach zu schnell, also bevor es richtig reif war, zu schnell schon verarbeitet hat zu einem Vorteig und dann sind einfach zu wenig Hefen dabei. Was auch geht, die Hefen so ein bisschen aufzukonzentrieren im Laufe der Zeit, also gar nicht mal neues Wasser reingeben in die Flasche, sondern erstmal eine gewisse Zeit lang, wenn es richtig perlt, dann einfach die Zuckerquelle zugeben in die Flasche ohne neues Wasser und das aufreifen lassen. Dann hat man eine höhere Hefekonzentration in der einen Flasche, hat dann also auch mehr Hefen im Vorteig. Das wären so die zwei Möglichkeiten, die ich jetzt erstmal angehen würde und dann müsste man sich das Ganze nochmal anschauen. Vielleicht kannst du dich, Tino, dann auch nochmal zurückmelden bei uns per E-Mail, ob da irgendwas von gefruchtet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, oder nicht. Manchmal hilft es tatsächlich auch nochmal Früchte nachzugeben. Es muss ja dann nicht Holunder sein. Man kann auch einfach mal drei Rosinen reinwerfen und das ein bisschen in Schwung bringen lassen. Aber ich würde erstmal probieren, die Temperatur zu variieren und das wirklich ausreifen zu lassen, das Hefewasser, beziehungsweise dann mal gar kein neues Wasser zuzugeben, sondern die Zuckerquelle konstant da reinzugeben, wenn es richtig blubbert.
Die nächste Frage von Klaus ist eine ganz kurze. Er bäckt das Dinkel-Saatenbrot nach Angaben seiner Familie schon sehr gut und hat jetzt eine Frage zum Kasten. Ist es besser, mit einem Blechkasten oder mit einem Gusskasten zu backen?
Also da die Frage ja an uns gestellt ist, würde ich ganz klar sagen, besser im Blechkasten. Die Gusseisenkastenform, das haben wir, glaube ich, auch schon ab und an hier in diesem Format erwähnt, die erschließt sich mir nicht, warum es die gibt, außer als Deko-Element oder zum Kochen vielleicht noch im Backofen. Aber zum Backen erschließt sich mir das einfach nicht, warum man darin backen sollte. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ne? Wenn man sie wie einen Gusseisentopf verwendet zum Backen, dann müsste man sie leer aufheizen im Backofen und dann da irgendwie versuchen, diesen Kastenleib da rein zu kippen. Das ist schon eine hohe Kunst, das zu schaffen, würde ich behaupten. Und andererseits, wenn man es dann einfach als klassischen Kasten verwendet, also den Teig daran gehen lässt und das dann in den heißen Ofen schiebt, beides zusammen, also Teig und Kasten, dann braucht der Kasten so lange, bis der sich aufgewärmt hat und bis die Wärme am Teigling ist, dass der Teig wahrscheinlich schon überreif ist, bevor da überhaupt irgendwas passiert, oder die Oberfläche schon so hart ist, da kommt ja die Hitze direkt dran, dass bevor der Trieb losgeht, oben schon alles zugemacht ist, zugebacken ist und das Ganze dann schön an der Seite aufreißen wird. Also ich verstehe es nicht ganz, den Hintergrund zu dieser Gusseisenkastenform, deshalb tendiere ich eher zur Blechkastenform. Die darf auch gern dunkel gefärbt sein, das ist der einzige Vorteil vom Gusskasten. Aber der Blechkasten kann auch dunkel gefärbt sein, entweder ist er beschichtet von außen oder es ist Schwarzblech, was auch immer. Dann wird die Wärme sehr schnell weitergegeben, absorbiert und ist direkt am Teig. Genau das wäre ja das Ziel. Nochmal zurück zum Gehenlassen in der Gusseisenkastenform. Das hat auch so seinen Haken, wenn die jetzt nicht gerade emailliert ist, sondern einfach blank Gusseisen ist, dann ist vor allem bei Sauerteigbroten und bei langen Gärzeiten dann die Gefahr da, dass beide miteinander reagieren, also dass man dann Reaktionsprodukte des Sauerteiges und der Gusseisenkastenform irgendwie am Brot außen dran hat. Das finde ich auch nicht so lecker. Also ich verstehe es nicht wirklich. Dann lieber zu einem Edelstahlkasten oder zu einem beschichteten Kasten greifen oder zu einem Schwarzblech-Blauglanzkasten. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Blog in den häufigen Fragen sind die Unterschiede mal erklärt und die Vor- und Nachteile. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber wie gesagt, da es ja die Frage an uns gerichtet war, bitte Blechkasten und kein Gusseisenkasten.
Claudia stellt sich immer wieder die Frage, wie sie Backwaren einfriert, weil sie nur zwei Personen sind. In erster Linie geht es ihr dabei um Brötchen und Laugengebäck. Beim Brot hat sie keine Probleme.
Jo, das Einfrieren, das ist auch bei uns in der Bäckerei immer ein großes Thema. Nicht, weil wir was einfrieren wollen, sondern wenn wir dann im Laden stehen und die Kunden fragen, können wir das auch einfrieren. Die kaufen immer sehr gerne auf Vorrat, weil so oft kommen sie ja nicht an unser Brot ran. Da müssen wir auch wieder sehr ausholen. Also, sie hat ja auch geschrieben, die Claudia, dass es ihr vor allem um Kleingebäck geht. Dann muss man nicht so weit ausholen. Wir handhaben das so, dass wir das also nach dem Backen, wenn es ausgekühlt ist, einfrieren, versuchen die Luft aus der Tüte rauszuholen, also nicht vakuumieren, zumindest nicht so weit, dass die Brötchen ausgesaugt werden. Das hatten wir auch schon mal bei einer Kundin. Ihr Mann hat das dann irgendwie übertrieben. Das lässt sich dann nicht wieder rückgängig machen, die Luft in das Brötchen reinzupusten. Aber das nur am Rande. Also wir drücken die Luft so ein bisschen raus mit der Hand aus der Tüte und verschließen die kräftig und dicht. Und dann geht's in den Froster, möglichst schnell runterkühlen. Das ist das eine. Und das andere ist dann wieder andersrum, möglichst schnell auftauen. Das heißt, über Nacht geht das schon, einfach im Raum liegen lassen, aber es ist nicht ideal. Am besten wäre, die tiefgefrorenen Brötchen in den heißen Ofen zu schieben bei ungefähr 180, 200 Grad, die dann da 5 Minuten drin zu lassen, Ofen ausschalten, nochmal 5 Minuten drin lassen und dann raus aus dem Ofen auf den Tisch 5 Minuten stehen lassen, dann sind die im Kern aufgetaut und außen wieder schön knusprig. Hinzufügen müssen wir noch, dass da Dampf im Spiel sein sollte, also entweder feuchte ich die Brötchenoberfläche an oder ich habe einen Dampfbackofen oder einen, wie heißt der denn gleich, Kombidämpfer oder ein, wie heißt der denn?
Dampfgarer.
Dampfgarer, genau, so heißt er. Ein Dampfgarer, dann kann ich das auch wunderbar lösen, indem ich da Dampf einstelle. Wichtig ist, dass die Brötchen nach diesen 2x5 Minuten nicht knusprig sein sollten, wenn sie aus dem Ofen kommen. Die sind noch relativ weich an der Oberfläche. Die werden dann knusprig in den nächsten 5 bis 10 Minuten, wenn sie auf dem Tisch liegen. Wenn sie schon knusprig aus dem Ofen kommen, dann ist die Kruste zu hart, wenn sie dann wirklich aufgetaut sind und essbereit. Also nicht wundern, die Kruste kommt erst auf dem Frühstückstisch zurück.
Jetzt haben wir die nächsten Fragen, muss ich sagen, von Harald. Vielleicht machen wir da auch eine nach der anderen. Die erste Frage bezieht sich auf das Thema Beschwadung. Und zwar schreibt er, dass du im Bäckerlatein ja eine ausführliche Erläuterung der Mengen und Zeiten angegeben hast und auch auf den Schünemann Treu verweist. Und manche Zeiten scheinen Harald aber nicht so ganz richtig in dieser Quelle, weil er zum Beispiel für das Roggenmischbrot nachgelesen hat, man sollte verzögert beschwaden und dann auch nur 1 bis 3 Minuten. Das hat er auch so gemacht, aber hat festgestellt, dass er viel bessere Ergebnisse bekommt, wenn er sofort schwadet und dann auch gut 10 Minuten lang. Jetzt ist seine Frage, lässt sich nicht eine einfache Regel formulieren, so dass man nicht immer in Tabellen nachsehen muss oder sich das aufschreiben muss? In vielen Rezepten stehen ja dazu ohnehin keine genauen Angaben. noch seinen Zusatz, könnte man grundsätzlich sagen, außer bei überreifen Teigen sofort beschwaden und spätestens bei erreichtem Zielvolumen und einsetzender Bräunung den Dampf ablassen.
Ja, genauso sage ich das auch. In aller Regel, wenn ich gefragt werde, also einfach dampfen und dann so nach ungefähr 10 Minuten, besser gesagt, wenn der Ofentrieb vorbei ist, den Dampf ablassen und dann ist auch gut. Die Angaben im Bäckerlatein, im Lexikon, die beziehen sich dann auf sehr konkrete Details bei bestimmten Backwaren. Also es macht schon einen Unterschied, wie ich bedampfe, wenn ich ein glattes Brot haben will oder wenn ich ein sehr stark aufgerissenes Brot haben will, wenn der Roggenanteil hoch ist oder niedrig ist und so weiter und so fort. Darauf bezieht sich das alles und die Angaben, die ich da zitiere aus Schünemann und Treu, das bezieht sich ja auf Bäckereibeschwadungen. Da sind die Gesetze nochmal ein bisschen anders, weil ich eine ganz andere Beschwadungstechnik habe, einen viel satteren Dampf habe und auch die, ja, wie soll ich sagen, das Ablassen des Dampfes für die jeweilige Brotsorte besser steuern kann. Es soll eigentlich nur zeigen, dieser Eintrag, dass es im Detail nicht egal ist, wann ich dampfe und wie lang der Dampf da drin ist. Und das abhängt von der jeweiligen Brotsorte. Aber so pauschal über den Daumen, jetzt für einen ganz normalen Hobbybäcker, reicht es tatsächlich aus, wie Harald auch schreibt, sofort beschwaden, wenn das Brot drin ist, dann nach dem Ofentrieb spätestens dann den Dampf ablassen. Und gut, kleines Beispiel, um mal die Ausnahme von der Regel zu zeigen. Es gibt in Ostdeutschland und auch in manchen westdeutschen Ländern glatte Mischbrote, die sind also glänzend glatt, meistens gestippt, also mit so Löchern oben drin. Und sehr roggenlastig, nehmen wir mal ein Roggenmischbrot. Aber wir können auch wir nehmen reines Roggenbrot, das ist der Extremfall. Reines Roggenbrot möchte ich nicht rustikal aufgerissen haben, sondern ich möchte eine glatte, glänzende Oberfläche haben, einen schönen anzusehenden Scheibenquerschnitt. Also es soll noch schön hochziehen im Ofen. Dann muss ich sehr gezielt bedampfen und den Dampf wieder ablassen. Gezielt heißt, ich dampfe sofort, wenn der Teigling im Ofen ist. Ich lasse den Dampf aber dann auch schon nach ungefähr 3 Minuten wieder ab, und zwar komplett, also richtig Tür aufreißen und alles raus, was geht, damit die Oberfläche anhautet und so ein bisschen lederig wird, also noch dehnbar bleibt und nicht reißt, weil Roggen reißt, wenn zu lang Dampf drin ist, reißt er einfach. Und das hat Harald ja auch gemerkt, deshalb schreibt er, er hat bei seinem Roggenmischbrot dann sofort gedampft und dann reißt es schön auf. Genau das ist der Effekt. Wenn sehr viel Dampf bei roggenlastigen Broten drin ist, dann reißen sie sehr wild auf. Wenn ich das nicht möchte, muss ich den Dampf rechtzeitig ablassen und dann eben zu einem Zeitpunkt, wo die Oberfläche noch nicht eingerissen ist und auch nicht viel später, aber auch zu einem Zeitpunkt, wo noch so viel Ofentrieb da ist, dass das schön nach oben ziehen kann. Wenn ich ihn zu spät ablasse, reißt es einfach ein und wild und das sieht nicht mehr schön aus. Wenn ich ihn zu früh ablasse, ist der Ofentrieb noch zu stark und ich kriege so einen runden Scheibenquerschnitt, wenn es ein längliches Brot ist. Ne? Dann zieht das richtig rund wie so ein Schlauch, der mit Luft aufgepustet ist und es sieht nicht schön aus. Das ist ja so ein ganz klassisches Beispiel für die Frage, wann ist das Schwaden und Ablassen des Schwadens besonders wichtig. Nochmal Stichwort Roggenmischbrot, da steht tatsächlich die Empfehlung und so ist es auch zu halten in dem Bäckereimaßstab, dass man da erst, wenn es wirklich schön wild und an vielen Stellen aufreißen soll, dass man da erst so nach 1 bis 3 Minuten beschwadet, also verzögert beschwadet und dann den Dampf wieder ablässt. Das sorgt dafür, dass die Oberfläche erst mal ein bisschen fester werden kann. Und wenn dann der Dampf kommt, die Energie also auch rankommt und der Ofentrieb richtig startet, dass man dann an gezielten Stellen, und zwar da, wo man sie geschaffen hat, nämlich am Schluss, das Aufreißen befördert. Und das relativ frühe Ablassen sorgt dafür, dass das schön nach oben zieht. Also wer auch ein Roggenbrot oder auch ein Roggenmischbrot haben will, das nicht ganz so flach ist, wie es vielleicht momentan gelingt, der kann durchaus auch mal den Dampf schon nach 1 bis 3 Minuten rauslassen, weil dann das passiert, was ich eben für das reine, glatte Roggenbrot beschrieben habe. Dann haut die Oberfläche an und ist noch dehnbar, aber nicht mehr so, dass es in die Breite geht, sondern das zieht dann schön in die Höhe. Also das sind so kleine Kniffe, die man in Ausnahmefällen, in Spezialfällen anwenden kann, aber um es nochmal zu wiederholen, für fast alle Backwaren ist es ausreichend, sofort nach dem Einschießen zu bedampfen und den Dampf, nachdem der Ofentrieb vorbei ist, also das Volumen sich nicht mehr verändert, abzulassen.
Dann kommen wir zu Haralds zweiter Frage. Er schreibt, er backt natürlich auch manchmal mit Hefe und möchte jetzt verstärkt Hefewasser verwenden. Im ersten Experiment hat das auch ganz gut funktioniert, aber die Garzeiten waren dabei deutlich anders. Jetzt fragt er, gibt es hier eine Regel, wie ich erkennen kann, welcher Menge Frischhefe mein Hefewasser entspricht?
Nein, überhaupt nicht. Hat auch wieder mehrere Gründe. Vielleicht fange ich andersrum an. Es gibt noch nicht mal eine Regel, wie viel Menge Hefe einer bestimmten Menge Sauerteig entspricht. Und das ist noch besser einzuschätzen als bei Hefewasser. Bei Hefewasser weiß man absolut nicht, welche Hefen da enthalten sind. Das hatten wir gerade bei Tinos Frage schon am Anfang. Und ich weiß auch nicht genau, wie sie ticken. Das ist bei jedem anders, je nachdem, wie ich das führe, bei welcher Temperatur und wer da eben drin lebt in dem Hefewasser. Kann ich nicht. Ich kann so ganz grob für mich persönlich, für mein Hefewasser besser gesagt, so eine Regel konstruieren, indem ich einmal ein Teil Hefewasser und ein Teil Weizenmehl vermische und das bei 20 Grad stehen lasse und mir anschaue, wie schnell das Ganze reift. Oder ich das Ganze so lange ausklamüser, die Hefewassermenge zur Wassermenge, damit das 1:1 zum Mehl passt, damit dieser Vorteig in 12 Stunden reif ist und schön blubberig, dann kann ich so ungefähr eine Äquivalenz ziehen zu einem normalen Poolisch, der mit 0,1 Gramm Hefe auf 100 Gramm Mehl angesetzt wird. Dann weiß ich ungefähr, wie viel Hefe drin ist. Also machen wir es konkret. Wenn ich einen Vorteig ansetze aus 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Mehl und 0,1 Gramm Hefe, reift er in 12 Stunden auf. Wenn ich das gleiche mache mit 100 Gramm Hefewasser und 100 Gramm Mehl und diese Mischung würde auch in 12 Stunden aufreifen, dann wüsste ich, in meinem Hefewasser sind ungefähr 0,1 Gramm Hefe enthalten. Und dann kann ich das entsprechend extrapolieren, wie viel Hefewasser bräuchte ich für 5 Gramm Hefe zum Beispiel. Wenn das Hefewassergemisch schneller reift als 12 Stunden, dann muss ich wieder ein bisschen in mich gehen und so ganz grob aus dem Bauch sagen, naja gut, wenn das jetzt nur 8 Stunden gedauert hat, dann ist da wahrscheinlich ein bisschen mehr als 0,1 Gramm Hefe drin in den 100 Gramm Hefewasser, weil es ja schneller war als die 12 Stunden, die mein Äquivalent mit klassischer Frischhefe gebraucht hat. So kann ich es ein bisschen, kriege ich zumindest ein Gefühl dafür, wie viel Hefe da in 100 Gramm Hefewasser drin stecken. So, das ist das eine. Das andere ist, durch die längeren Reifezeiten mit Hefewasser verändere ich natürlich auch den Abbau, der im Teig stattfindet. Nicht nur den Stärkeabbau, sondern vor allem den Kleberabbau, den Glutenabbau, weil ich ja jetzt, wenn ich sonst den Teig vielleicht mit normaler Hefe 2 Stunden hätte stehen lassen sollen, jetzt vielleicht 5 Stunden brauche oder 6 Stunden. Ich habe also 2 bis 3 Mal so viel Zeit für die mehleigenen und hefeeigenen Enzyme, mein Mehl abzubauen. Ich werde also mit einem Hefewasser gelockertes Brot nie so stabil hinbekommen, nie so voluminös hinbekommen, wie ein mit normaler Hefe gelockertes Brot, weil einfach die Zeit für den Teigabbau viel intensiver ist, viel länger ist. Das sind so die Nachteile des Hefewassers. Da müsste man also entsprechend gegensteuern mit einem kleberstärkeren Mehl oder ich setze ein bisschen Vitamin C ein in Form von natürlichem Acerola oder Hagebuttenpulver oder Orangensaft oder was auch immer. Oder ich mache den Teig ein bisschen fester. Oder. Das Problem, was wir immer haben, wir kriegen ja viele Fragen dieser Art, ich möchte das jetzt umbauen von Hefe auf Hefewasser, ist, dass man eben durch diesen Teigabbau, der durch die längeren Reifezeiten geschieht, dass man dadurch nie das Gebäck reproduzieren kann, 1:1 zumindest nicht, dass man sonst mit normaler Hefe gebacken hätte. Und deshalb raten wir immer, es auch gar nicht erst zu versuchen. Also zu versuchen vielleicht schon, einfach um dazuzulernen und im Zweifel auch hinterher zu wissen, dass das, was wir erzählt haben, dann doch gestimmt hat. Aber es ist immer sinnvoll, auch wenn man umbauen will auf Sauerteig, sich lieber ein Rezept zu suchen, das schon damit arbeitet, um sich die Zeit zu sparen, das selber auszuprobieren. Oder sich ein Gebäck zu überlegen, wo es Sinn macht, das zu tun. Und bei Hefewassergebäcken ist es immer sinnvoll, sehr weiche Teige zu führen, weil dann das Hefewasser einfach viel triebiger ist und keine klassischen Weizengebäcke wie ein Weizenbrötchen oder ein Baguette oder dergleichen damit zu backen, wird immer das schlechtere Ergebnis erzielen als mit der klassischen Hefe, es sei denn, man verwendet sehr kleberstarke Mehle.
Jetzt kommt noch die letzte Frage von Harald dazu. Er schreibt, seit einiger Zeit gibst du bei den Rezepten die Bemerkung, Zusatzbemerkung konventionell an. Nach seiner Erfahrung entspricht das 1:1 der Menge von Biohefe, wenn diese noch mindestens 10 Tage bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum hat, oder meinst du damit was anderes?
Ich zögere wieder so ein bisschen. Ich muss noch ganz kurz wieder ausholen. Also die Angabe konventionell, die steht jetzt, seitdem es den neuen Block gibt, also seit September 23, immer mit dabei. Das liegt aber nicht daran, dass man zwingend konventionelle Hefe nehmen muss, sondern es ist ein Hinweis für alle, was ich damals genommen habe. Seit 2023 verwenden wir jetzt sowohl in neuen Rezepturen für den Blog als auch in Büchern oder in Kursen ausschließlich Biohefe. Wir haben uns dazu jetzt entschieden, weil die Biohefe mittlerweile auch in normalen Supermärkten erhältlich ist. Also man kann sie haben, wenn man sie haben möchte, ohne dass man sich arg aus dem Fenster lehnen müsste. Das paust sich natürlich im Blog und auch in Büchern erst mit Verzögerung ab. Also alles, was wir jetzt 2023 verbacken haben mit Biohefe, wird sich dann erst so in 1 bis 2 Jahren im Blog niederschlagen oder in neueren Büchern, sodass wir jetzt gesagt haben, damit man dann später dann den Unterschied auch sieht und nachvollziehen kann, was haben wir denn jetzt für Hefe verwendet, führen wir jetzt im Blog konventionelle Hefe ein, die ich sonst immer verwendet habe für die Rezepte, sonst hätte was anderes dagestanden, und Biohefe als Zutaten zum Auswählen für uns im Backend, wenn wir die Rezepte erfassen. Und deshalb steht jetzt überall in den ganzen älteren Rezepten, also für euch jetzt auch noch in den aktuellen Rezepten, weil die sind eben schon vor 1 bis 2 Jahren entstanden, die jetzt im Blog erscheinen, steht da jetzt konventionell in Klammern, damit ihr wisst, womit haben wir denn gebacken. Wenn ihr Biohefe verwenden wollt, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr die modernere Biohefe, die auf Melassebasis hergestellt wurde, die könnt ihr tatsächlich 1:1 verwenden. Ich verweise da jetzt auch schon mal auf die Podcast-Folge zum Thema Biohefe, die Ende Dezember erschienen ist im Blog. Da gibt's noch mehr Details dazu. Aber wenn ihr diese Hefe nehmt, dann 1:1 einfach einsetzen. Wenn ihr die andere Hefe, die ältere Biohefe, verwendet von Agrano oder wir hatten noch so ein Papier darum gewickelt, das ist Alnatura zum Beispiel, dann könnte man ein paar Kniffe beachten, die wir eben in der anderen Podcast-Folge besprochen haben, und zwar mit dem Chef der Firma, die diese Biohefe herstellt, Agrano. Die ist nicht ganz so triebstark wie die konventionelle oder wie die Melasse-Biohefe, die ihr kaufen könnt, ist dafür ökologisch sinnvoller, und da macht es Sinn, nur als Stichwort, damit ihr ein bisschen recherchieren könnt, erstens einen kurzgeführten Vorteig einzuführen in das Rezept, also ein sogenanntes Hefestück. Das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde, dann ist der reif. Es kann durchaus Sinn machen, mal an das Salz-Hefe-Verfahren zu denken oder /und ein bisschen mehr von der Biohefe zu nehmen, und zwar ungefähr 1,3 mal so viel, wie im Rezept steht. Das sind so die 3 Möglichkeiten, die man hat. Und Details, wie gesagt, in der entsprechenden Podcast-Folge dazu, die schon online ist. Erkennen könnt ihr die Biohefe, die ihr 1:1 verwenden könnt, daran, dass sie genauso aussieht und fast genauso riecht wie die konventionelle Hefe. Also die bröckelt so sehr wie die konventionelle Hefe, hat auch eher diese graubraune Farbe. Und die andere Biohefe, wo man ein bisschen mehr schauen muss, was man tut, da ist der Kontrast viel stärker. Die ist richtig braun, so karamellbraun, die ist schön weich, sie riecht angenehmer, wie ich finde. Und hat halt nicht ganz die Triebkraft, die die anderen 2 haben.
Und diese weichere Karamellbraune, die ist, also auf dem Einwickelpapier steht, glaube ich, nicht Agrano drauf, sondern Bioreal oder eben Alnatura oder so, ne?
Genau, aber man kann auch einfach mal den Würfel leicht zusammendrücken. Wenn der fest ist wie konventionelle Hefe, dann ist es die Melasse-Biohefe. Und wenn er sich weich anfühlt, dann ist es die Getreide-Biohefe. Dann weiß man schon, was los ist.
Dann kommen wir zu Martinas Frage. Martina backt seit 3 Jahren Roggenbrot, das ihnen sehr gut schmeckt, aber sie backt auch häufig mit Urgetreide. Sie meint damit Dinkel, Emmer und Einkorn. Allerdings findet sie diese Brote als reine Sauerteigbrote mit weichem Sauerteig immer sehr säuerlich. Sie setzt dann zum Beispiel am Abend einen Dinkelsauerteig an mit Roggenanstellgut, um am nächsten Tag dann ein Dinkelbrot daraus zu backen. Genau, dann, und mit dem Ergebnis, also mit diesem Sauerteig war es dann eben sehr sauer, und als Lösung für sich hat sie jetzt da immer einen Hefevorteig zugefügt, und das schmeckt dann auch super, aber das Ziel wäre für Martina jetzt, ein mildes Brot ohne Backhefe zu backen. Und sie hat jetzt ein LM angesetzt aus Dinkel 630 und hat dazu zwei Fragen. Einmal, ob der LM bei der Auffrischung im Weckglas sich auch verdoppeln muss oder ob der auch bei weniger Volumenzunahme schon reif ist, weil der Dinkelkleber einfach nicht so viel Gas halten kann wie der Weizenkleber. Und das zweite, sie backt hauptsächlich Dinkel-Einkorn- und Emmerbrote mit einem Vollkornanteil von 50-100%. Wäre es besser, den LM dann aus Dinkel-Vollkornmehl zu züchten?
Ja, fange ich mit der zweiten Frage an. Ja, das wäre auf jeden Fall besser. Einerseits, weil dann die Mikroorganismen schon an das Nahrungsangebot gewöhnt sind, was dann im Hauptteig auf sie wartet. Und andererseits, weil der LM dann einfach triebstärker ist. Er hat viel mehr Nahrungsgrundlage und funktioniert besser. Dann würde ich auch einfach das Mehl-zu-Wasser-Verhältnis so lassen, wie sie es jetzt auch hat, die Martina. Wenn es mit 630er hergestellt ist, dann würde ich überlegen, ob ich nicht auf 100 Gramm Mehl lieber nur 40-45 Gramm Wasser nehme, weil das Dinkelmehl eben weniger Wasser bindet und dann wird er so sehr unangenehm. So, irgendwas ist nicht weich und ist nicht fest, es klebt aber. Und der LM sollte möglichst nicht kleben, dann hat er die richtige Konsistenz. Also da würde ich ein bisschen Wasser zurücknehmen. Wenn es Vollkorn-Dinkelmehl ist, dann kann man das auch mit 50 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl ganz gut bewerkstelligen. Zur ersten Frage im Weckglas, ja, es sollte sich schon verdoppeln. Das wäre das Zeichen, wenn er das nicht tut, aber die Wölbung weg ist, die sich da aufbaut im Laufe der Reifezeit, dann ist er auch reif. Das wäre der zweite Punkt. Aber wenn der LM dann fester ist mit 630er Mehl, wie ich gerade beschrieben habe, dann verdoppelt er sich definitiv. Und wenn er das jetzt mit einer aktuellen Konsistenz nicht täte, aber die Wölbung in eine flache Ebene übergeht, dann wäre er auch reif genug, um ihn zu verarbeiten. Man kann ihn auch kosten, ne? Wenn er mildsäuerlich ist, dann kann man ihn auch schon verarbeiten und das Volumen einigermaßen zugenommen hat. So, zum Thema Säure noch ein Wort. Martina schrieb ja, sie hat vorher immer mit dem flüssigen Sauerteig gearbeitet. Das kann dazu führen, dass das Brot saurer schmeckt. Man kriegt aber auch den flüssigen Sauerteig so mild, dass das Brot wunderbar schmeckt. Das hat dann eher was mit der Reifezeit zu tun, ne? Dann müsste man die Reifezeit ein bisschen verkürzen, vielleicht auch dann wärmer reifen lassen. Das steht jetzt leider nicht hier in der Frage, wie warm sie das gemacht hat. Aber es gibt beides. Also man kann mit LM ein schönes mildes Brot erreichen und man kriegt das auch mit einem weichen Sauerteig hin. Das kommt dann auf die Führungsparameter an.
Christoph hat, denke ich, gerade erst angefangen mit dem Backen. Jedenfalls hört sich seine Frage so an. Er hat auch Spaß daran, aber er hat das Problem, dass der Teig immer recht schnell verläuft, schreibt er, vor allem, wenn er ihn aus dem Gärkorb stürzt. Wo liegt der Fehler?
Ja, die Frage habe ich reingenommen, um auch sozusagen die Anfänger, die das vielleicht auch hören, wieder mal mitzunehmen und nicht immer nur diese speziellen Fragen zu haben. Also wenn der Teig verläuft beim Auskippen aus dem Gärkorb, dann gibt es eigentlich nur eine Ursache. Es gibt mehrere, aber die ist am wahrscheinlichsten. In fast allen Fällen war das bisher so, die wir beobachten durften. Wenn der also da rausfällt und verläuft, dann war er einfach zu reif. Dann ist der Teig zu lang gegangen nach dem Formen und hätte eher in den Ofen gekonnt.
Ja, kurze Frage, kurze Antwort. Dann gehen wir weiter zu Philipp, der jetzt schon länger nach deinen Rezepten backt und auch sehr gerne danach backt. Jetzt hat er nur das Problem mit der Erneuerung des Blocks, sind ja die Knetzeiten und die Knetstufen weggefallen. Er hat eine Kenwood-Maschine gekauft und kam damit immer auch sehr gut klar mit den Rezepten. Aber jetzt ohne die Knetdauer und die Knetstufe ist er ein klein bisschen aufgeschmissen bei neuen Rezepten und hätte gerne die Möglichkeit, an diese Angaben noch heranzukommen.
Ja, ich habe mir überlegt, ich zwinge meine Leser zu ihrem Glück, auch wenn es schwerfällt am Anfang. Knetzeiten sind ja leider Schall und Rauch, außer man hat zumindest mal die gleiche Maschine, die ich sonst habe, wenn ich die Rezepte entwickle. Und im besten Fall hat man auch das gleiche Mehl aus dem gleichen Jahrgang von der gleichen Mühle. Dann kann man das ungefähr beibehalten, aber auch dann gibt es immer noch Ungewissheiten, zum Beispiel, wenn das Mehl eine andere Temperatur hat als das, was es bei mir hatte. Das sind so die Gründe, warum ich die Knetzeiten rausgeworfen habe aus dem neuen Block, weil sie sowieso nichtssagend waren. Also für denjenigen, der dann zufällig eine Kenwood-Maschine hatte, waren sie zumindest vielleicht ein grober Anhaltspunkt, aber für alle anderen nicht. Und selbst dann konnte man sich nicht auf diese Zeiten verlassen, weil eben so viele Einflüsse eine Rolle spielen auf die perfekte Knetzeit, dass man, wenn man ehrlich ist, keine Knetzeiten angeben kann, ohne dass man Gefahr läuft, dass es bei 90% der Menschen, die das nachbacken, sowieso nicht stimmt. Deshalb sind sie weg und deshalb sage ich, ich zwinge euch zu eurem Glück, denn nur so lernt man relativ schnell dem Teig anzusehen, wann er fertig ist. Es steht ja immer ein Hinweis darauf im Text, im Rezept, wie der Teig zu sein hat. Also meistens steht da glatt und geschmeidig in Klammern Fenstertest. Und genauso muss es sein. Also ihr knetet einfach so lange, bis der Teig so aussieht, wie er da beschrieben ist, glatt und geschmeidig. Anderes Bild wäre dafür noch wie italienische Eiscreme. Das beschreibt auch glatt und geschmeidig. Also cremig soll es aussehen. Und dann ist er fertig. Solange der diesen Zustand noch nicht erreicht hat, wir reden jetzt aber über alle Teige außer Roggen, solange diese Teige den Zustand noch nicht erreicht haben, den ich beschrieben habe, knetet ihr einfach weiter. Zwischendurch immer mal das Thermometer reinhalten, dass ihr die Teigtemperatur im Blick habt, solange das noch unter 28 Grad ist, bei Sauerteigbroten oder unter 26 bei Hefebrotteigen, ist alles gut. Dann könnt ihr weiter kneten. Sobald es diese Temperaturen erreicht hat, würde ich aufhören zu kneten und den Rest dann über die Reifezeit machen, über das Dehnen und Falten. Aber das hilft euch viel, viel eher, als euch immer auf die Zeiten zu verlassen, denn wie Philipp schreibt, er backt ja nun schon eine gewisse Zeit danach und hat immer auf die Zeiten geschaut und steht nun aber da, wenn die Zeiten mal nicht da stehen und weiß nicht mehr, wie das bei neuen Rezepten dann auszusehen hat. Es ist immer die gleiche Grundregel bei Weizen, bei Dinkel. Der Teig muss glatt und geschmeidig aussehen, ganz egal welches Rezept. Der Teig muss glatt und geschmeidig aussehen und dann könnt ihr aufhören zu kneten. Wer das tun will, der kann auch noch den Fenstertest ausprobieren, also mit nassen Händen ein Stück Teig wegnehmen und das versuchen, so wackelnd zwischen den Fingern auszuziehen zu einem dünnen Teigfenster. Aber es ist schon eigentlich klar, was los ist, wenn der Teig an der Oberfläche beim Kneten glatt und geschmeidig ist.
Kann man so als Mantra, oder? Der Teig muss glatt und geschmeidig aussehen.
Ja, genau. Anders hat das ja die Oma früher auch nicht gemacht, ne? Wenn sie von Hand geknetet hat. Oder mit dem Löffel teilweise wurde ja auch geknetet. Weichere Teige wurden in der Schüssel mit dem Löffel geschlagen, geknetet, bis der Teig Blasen schlug. Und diese Blasen, die da rauskamen, das war nicht etwa Gärgas, sondern das war die eingeschlagene Luft, Raumluft. Und wenn dann die Blasen entstanden, dann war das im Grunde so eine Art Fenstertest, weil das Gas dann sehr gut gehalten werden konnte. Die Luft, die man reingeschlagen hat, konnte vom Teig sehr gut gehalten werden. Und wenn da schöne Blasen entstanden mit einer dünnen Teighaut, dann hat Oma sozusagen indirekt einen Fenstertest gesehen. Und das könnt ihr direkt machen mit den Händen, wie ich es gerade beschrieben habe, mit den Fingern. Oder ihr schaut euch einfach die Teigoberfläche an und wartet, bis sie
glatt und geschmeidig aussieht.
Genau.
So, Heidi hat zwei Fragen. Die, denke ich, machen wir auch wieder nacheinander. Die erste Frage bezieht sich auf das Schwaden. Und zwar schreibt sie, mein Sohn hat mir vom Baumarkt Basaltsplit 2 bis 5 mm zum Schwaden mitgebracht. Kann ich das verwenden oder ist der Baumarktsplit üblicherweise irgendwie behandelt und daher unbrauchbar bzw. sein Dunst giftig?
Na, so weit würde ich nicht gehen. Basalt ist ein Naturprodukt, kann natürlich bestimmte Mineralstoffe enthalten, die man jetzt nicht so einfach zu sich nehmen wollen würde, aber ich jetzt als Geologe würde jetzt einfach sagen, ich würde mich sogar freuen, wenn ich jetzt Basalt bei mir im Backofen hätte, aber das ist nur am Rande bemerkt. Ich würde einfach den Split, die Menge Split, die ich da verwenden möchte, würde ich einfach einmal abkochen, mit der Staub weg ist und der Dreck, der da unter Umständen produktionsbedingt dran ist, einmal abkochen, trocknen lassen und dann ist alles gut.
Die zweite Frage von Heidi bezieht sich auf das Roggenmehl. Sie benutzt seit kurzem neues Roggenvollkornmehl aus einer Biomühle und das sieht ihr gröber aus, also es scheint mehr Schalenanteile zu haben und benötigt auch sehr also auch mehr Wasser. Sie füttert das alte Anstellgut nun mit dem neuen Mehl und stellt fest, dass er weniger aufgeht und auch beim Backen sich weniger CO2 entwickelt. Außerdem riecht das Anstellgut jetzt stark nach Essig. Jetzt fragt sie sich, ob sie noch mehr Wasser, oder sie fragt dich, ob sie noch mehr Wasser hinzufügen muss oder ob das Anstellgut gar kaputt gegangen ist.
Nö, also da ist nichts kaputt gegangen und es entwickelt auch nicht weniger CO2, sondern man sieht es einfach nicht so gut, weil die Struktur des Sauerteiges, des Anstellgutes, das CO2 nicht mehr ganz so gut auffangen kann, weil es ja gröber ist. Das kennt man auch von Schrotbroten, das ist ja auch Roggen, Vollkorn letzten Endes, aber mit groben Partikeln und das Gas kann sich dann nicht mehr so gut fangen in der Struktur, weil es gar kein stabiles Teiggerüst mehr gibt, wie das bei einem Mehlbrot der Fall wäre. Also das treibt immer noch genauso gut, es entsteht noch genauso viel CO2, es säuert noch wie vorher, aber man sieht das nicht mehr ganz so gut mit den Augen und auch im Brot nicht mehr, weil es ja gröber ist. Ne? Also man kriegt ein etwas kompakteres Brot, weil die Struktur das viele Gas gar nicht mehr auffangen kann. Das geht einfach in den Äther und weg ist es. Wenn man dem ein bisschen entgegenarbeiten will, dann müsste man wieder ein bisschen feineres Mehl mit einarbeiten in den Sauerteig oder zumindest dann in den Brotteig. Dann funktioniert das. Wenn das Anstellgut stark nach Essig riecht, dann liegt es wahrscheinlich eher daran, dass Heidi das jetzt zu lang hat reifen lassen, weil sie darauf gehofft hat, dass es ein bisschen voluminöser wird. Dadurch, dass man das nicht mehr gut sieht, wann es wirklich reif ist, ist die Gefahr tatsächlich da, dass man es zu lang stehen lässt und dann entsteht halt viel, viel mehr Säure. Hier muss man ein bisschen gucken und vor allem riechen und schmecken, wann einem die Säure ausreichend ist. Also ein bisschen früher als bislang würde ich das dann rausnehmen aus der Gärkammer oder aus von der warmen Stelle und dann in den Kühlschrank schieben oder was auch immer damit dann passiert. Auf keinen Fall mehr Wasser zufügen, würde ich sagen, weil dann reift es noch schneller, dann wird es noch schnell saurer. Und lieber der Nase nach und dem Gaumen nachgehen und das dann eher ein bisschen früher verarbeiten oder in den Kühlschrank stellen.
Yvonne hat kein Sauerteigproblem, sondern da geht's um Hefe, denn sie backt nach der neuen Brotbackformel, und zwar das Schüsselbrot, sehr gerne mit den verschiedenen Grundteigvarianten. Und sie arbeitet mit eingefrorener Hefe, weil sie Bio-Zutaten nicht immer bekommt, verwendet sie dann eben nur den kleinen Teil der Biohefe, die sie gerade braucht, und friert den Rest ein. Das funktioniert normalerweise auch, nur das letzte Mal hat es nicht geklappt. Da ist das Brot überhaupt nicht aufgegangen. Woran könnte das liegen?
Na, das liegt wahrscheinlich an der eingefrorenen Hefe. Man kann zwar Hefe einfrieren, aber je länger sie eingefroren ist, umso eher verliert sie ihre Triebkraft, weil die Hefezellen über kurz oder lang dann doch zerstört werden. Die Eiskristalle bohren sich sozusagen von innen durch die Hefezelle und zerstören sie. Und dann ist sie einfach weg und treibt nicht mehr so gut. Insofern wäre auch das ein Zeichen gewesen, ne? Weil sie schreibt, das letzte Schüsselbrot ist gut gelungen, ist aufgegangen und das danach nicht mehr. Und die Hefe war dann eben schon eine Woche oder zwei Wochen älter bei dem nicht mehr gelungenen Schüsselbrot. Insofern es ist höchstwahrscheinlich die Hefe, die da nicht mehr mitgespielt hat. Man kann probieren, die Hefe auch mit Mehl und etwas Wasser zu verkrümeln, so eine Art sehr trockene Streusel zu machen und die dann im Kühlschrank zu lagern. Da muss man halt die entsprechende Streuselmenge dann als Hefebeigabe in den Teig geben. Auch das ist ein kleiner Trick. Dann bleibt sie unter Umständen etwas aktiver, als wenn man sie hardcore einfriert. Das könnte Yvonne nochmal ausprobieren. Für alle, die sich jetzt fragen, was ist ein Schüsselbrot, den sei der Blick in das goldgelbene Buch, die neue Brotbackformel, empfohlen. Da gibt's ein Brot, das heißt Schüsselbrot. Und das ist denkbar einfach, weil der Teig einfach aus der Schüssel quasi in den Ofen gekippt wird. Das nur am Rande. Zu finden auf brotbackbuch.de.
Jetzt haben wir noch eine Frage von Eva. Und zwar möchte sie dem Wunsch ihrer Tochter nachkommen, ein Früchtebauernbrot zu backen. Ihre Tochter hat so ein Brot gekauft und wünscht sich eben, dass es nachgebacken wird. Und sie hat ihr ein Rezept geschickt, was ihren Vorstellungen nahe kommt. Das hat sie auch mitgeschickt. Und Eva plant jetzt, die Trockenfrüchte und die Körner am Vortag einzuweichen, um das Brot saftiger zu machen. Und es ist auch Schrot enthalten in dem Brot und sie fragt, ob sie den Schrot auch einweichen oder sogar vorkochen soll, weil Eva befürchtet, dass es sonst zu trocken wird, das Brot.
Ja, ich bin aus diesem Rezept, was sie mitgeschickt hat, das scheint aus einem sehr kleinen Büchlein zu stammen, wenn man Finger und Buchseiten vergleicht in der Größe, bin aus diesem Rezept nicht richtig schlau geworden, weil es da überhaupt kein Wasser gibt. Und ich kann ja mal ganz kurz vorlesen, was da geschrieben steht. Da steht, am Vortag die kleingeschnittenen Trockenfrüchte mit heißem Wasser übergießen und über Nacht ziehen lassen. Das ist erstmal sinnvoll, das würde ich auch so halten. Dann mit dem Mehl und der Hefe mindestens 15 Minuten einen weichen Teig kneten. Da fehlt mir das Wasser, das steht weder in den Zutaten noch jetzt hier in der Beschreibung. Ich kann aus Mehl und Hefe nicht, ich kann da keinen Teig kneten. Das funktioniert nicht.
Vielleicht ist die Angabe, einen weichen Teig kneten, ist dann nach Gefühl Wasser zu geben.
Das könnte sein. Das wäre natürlich dann nicht sehr genau. Das könnte sein. So, also wir gehen davon aus, dass wir einen weichen Teig kneten. Dann sollen wir eine kleine Handvoll davon für die Abdeckung beiseite stellen. Das heißt, damit die Früchte hinterher nicht verbrennen, macht man so einen Mantel aus einem Teig, wo keine Früchte drin sind. Ist auch völlig in Ordnung. Dann soll man zur Teigmenge Schrot und Haferflocken geben, die Kerne und die Nüsse auch noch dazu. Kerne und Nüsse sind Walnüsse und Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und so weiter. Und das Schrot ist in dem Fall ein Sechskornschrot. Alternativ soll man Haferflocken verwenden, was schon wieder verdächtig ist, weil die beiden komplett unterschiedlich Wasser aufnehmen. So, die Frage war jetzt Schrot einweichen und die Saaten weicht sie ja sowieso ein und die Nüsse wahrscheinlich auch, denke ich. Das kommt jetzt sehr auf die Weichheit des Teiges an. Da man diesen Teig ja auch zum Ummanteln nehmen soll, kann er nicht so weich sein. Insofern ist es vielleicht schon schlau, das Schrot oder den Schrot vielleicht nicht vorzukochen, aber zumindest in Wasser einzuweichen oder zu überbrühen. Da würde ich jetzt angesichts des ja schon weichen Teiges, von dem die Rede ist, vielleicht nur 1:1 einweichen und oder überbrühen. Also ein Teil Schrot und ein Teil Wasser, damit nicht zu viel Wasser im System ist, sonst wird es glitschig. Aber das macht schon Sinn. Also ich würde es zumindest mal einweichen über Nacht. Und falls da noch Salz in den Teig soll, von dem ich ja auch nichts sehe im Rezept, würde ich aber trotzdem für plädieren, würde ich das Salz dann gleich noch mit da zugeben, damit das nicht anfängt zu gären über Nacht. Ja, ansonsten, ja, es gibt auch Früchtebrotrezepte, die etwas genauer beschrieben sind in anderen Büchern. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, also das muss man, glaube ich, ein paar Mal ausprobieren und den Würfel Hefe, glaube ich, sollte man vielleicht auch reduzieren.
Ja, das definitiv und dann die Reifezeit im Zweifel ein bisschen verlängern. Also wir können ja mal grob überschlagen. Wir haben 200 Gramm Getreideprodukte. Ach nee, halt, da sind noch 500 Gramm Mehl versteckt. Also haben wir 700 Gramm Getreideprodukte, 42 Gramm Hefe auf 700 Gramm Getreideprodukte macht 6% Hefe. Das ist schon arg viel, zumal da ja nicht viel zu lockern ist. Ne? Ist kein Fett drin, ist gar nichts drin. Noch nicht mal Salz. Also da könnte man getrost das Ganze durch 6 teilen und 1% Hefe draus machen. Das wäre dann 42 durch 6, macht 7 Gramm Hefe statt 42. Und dann lässt man den Teig aufgehen, formt ihn und lässt ihn auch noch mal ein bisschen aufgehen und dann backt man ihn und dann ist gut. Na, dann hat man einen besseren Geschmack, längere Haltbarkeit. Also ich meine nicht Haltbarkeit, sondern Frischhaltung, Entschuldigung, längere Frischhaltung und bessere Bekömmlichkeit auf jeden Fall auch.
Da muss man auch nicht ganz so dick die Butter draufstreichen, weil der letzte Satz im Rezept steht, ist, das Früchtebauernbrot schmeckt dick mit Butter bestrichen besonders gut.
Genau, dann schmeckt man die Hefe nicht mehr.
So, kommen wir zu unserer nächsten Frage. Die Frage kommt von Carsten. Er schreibt, moin, ich schiebe Körnerbrotfrust, weil ich jetzt schon zum zweiten Mal den Teig wegwerfen muss. Er klebt nach dem Kneten wie Uhu an den Fingern lässt sich nicht verarbeiten. Weder mit gutem Zureden noch mit bemehlten Fingern. Ich bin der Meinung, alles wie im Rezept aus dem Brotbackbuch Nummer 1 gemacht zu haben. Mein Mehl kaufe ich ganz normal bei Rewe von Aurora. Jetzt zweimal dasselbe Ergebnis. Was kann ich tun?
Da sind wir, glaube ich, wieder bei der Frage, wie lange muss ich kneten? Und natürlich stehen im Brotbackbuch Nummer 1 Knetzeitempfehlungen. Aber das heißt ja nichts, ne? Haben wir vorhin schon gelernt. Das heißt überhaupt nichts, wenn ich eine andere Maschine habe, ein anderes Mehl und was auch immer. Ich muss so lange kneten, bis der Teig glatt und geschmeidig ist, um es nochmal zu wiederholen. Und wenn dieses Körnerbrot bzw. der Teig vom Körnerbrot noch nicht glatt und geschmeidig ist, und so klingt das hier in der Beschreibung, dann habe ich natürlich dann später Probleme beim Formen. Und selbst wenn er glatt und geschmeidig war, klebt jeder gute Brotteig irgendwie an den Fingern, wenn man zu wenig Mehl an den Fingern hat oder auf dem Tisch oder noch nicht ganz so fix und firm ist bei den Formtechniken. Also möglichst wenig Kontakt zum Teig wäre so die Grundregel. Behutsam anfassen, immer von unten, da wo das Mehl ist, anfassen, nicht von oben, wo es klebt. Da würde ich empfehlen, ein paar Videos anzuschauen, wie man Teige formt. Das sieht auch immer aus, wenn die nicht kleben. Zum Beispiel bei mir in den YouTube-Videos sieht das durchaus so aus, als wenn die nicht kleben. Die kleben aber wie Hölle. Nur man muss sich ganz genau angucken, wo ich den Teig anfasse und wo das Mehl ist. Dann kann man sich da vieles abgucken. Also richtig auskneten, dann hat man schon mal die halbe Miete drin und dann behutsam formen und genau schauen, wo man anfasst am Teig.
Aber bevor man dann einen so vermeintlich klebenden Teig in den Müll schmeißt, dann vielleicht lieber mit der Teigkarte in die Kastenform schubsen und dann da drin aufgehen lassen.
Genau, dann gibt's auch ein super Brot, aber es kann nicht weg, deshalb ein Kasten. Eine letzte Frage haben wir noch zum Abschluss.
Genau, die kommt von Frank. Und zwar hat er eine Frage zum Gutsherrenbrot. Ich glaube, das ist aus dem blauen Buch, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Das müsste aus die besten Brotrezepte für jeden Tag sein.
Ja. Glaube ich auch, genau. Und zwar, er hat ein Foto mitgeschickt. Ihm reißt dieses Brot öfter. Und reißen heißt in diesem Fall tatsächlich, da ist ein horizontaler Riss leicht unterhalb der Brotmitte. Ne? Also nicht ganz unten, aber schon im unteren Teil.
Ja, das hat jetzt gar nichts konkret mit dem Rezept zu tun, sondern es ist ein klassischer Backfehler. Das kann jetzt wieder verschiedene Ursachen haben, wie das halt immer so ist mit der Fehlersuche. Die zweieinhalb wahrscheinlichsten würde ich einmal nennen. Das eine ist, dass die Kruste zu stark ausgebacken sein könnte. Das heißt, die ist so fest, so dick. Vielleicht, weil ohne Dampf gebacken wurde, es könnte sein. Aber auch vielleicht war einfach die Hitze zu stark oder der Ofen ist sehr, sehr undicht und lässt die Feuchte permanent raus. Egal wie, also wenn die Kruste zu dick ist, zu hart und das Brot kühlt aus, dann zieht sich ja alles zusammen. So wie das ist, wenn es kälter wird, egal was, zieht sich zusammen. Und dann zieht sich die Krume zusammen und die Kruste nicht, weil die Kruste kann sich nicht mehr zusammenziehen, weil die so hart ist. Dann gibt's irgendwo Materialschwund, also irgendwo ein Defizit und das zeigt sich dann in Form eines zumeist horizontalen Risses. Ja, so um knapp unter der Hälfte der Krume, manchmal auch unter der Kruste, je nachdem, wie das Brot so geformt wurde. Die andere Möglichkeit ist, der Teig war zu fest, was dann letztlich auch zu einem ähnlichen Effekt führt. Die Kruste wird dann auch zu hart und dann hat man das gleiche Problem. Das kann ich jetzt hier nicht beurteilen an dem Foto, ob der Teig zu fest war. Dann, wenn er zu fest gewesen wäre, dann läge es am Mehl, weil ich davon ausgehe, dass Frank nicht extra Mehl nachgegeben hat in den Teig. So hoffe ich zumindest. Weil er eben so weich war, wie bei Carsten das Gefühl eingetreten ist in der vorherigen Frage. Also die zwei Möglichkeiten gibt's. Entweder war der Teig zu fest oder die Kruste war zu fest, zu hart. Beides kann miteinander zusammenhängen, muss aber nicht unbedingt. Jo, wir haben unser Sammelsurium an Fragen der letzten Wochen und Monate jetzt in den letzten 4 Folgen abgearbeitet. Jetzt sammeln wir erstmal wieder neu. Und hoffen, dass ihr etwas schlauer aus den Folgen rausgekommen seid, als ihr reingegangen seid. Und wünschen euch bis zur nächsten Folge in 4 Wochen alles Gute, eine schöne Zeit und bis bald.
Viel Spaß beim Backen. Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.